Deutschlandfunk Nova. Europawahl.
Meine erste Europawahl ist satte 15 Jahre her. 2004 war das. Damals war ich in Leipzig und es war zeitgleich Stadtratswahl. Und warum auch immer, die war viel, viel wichtiger für mich damals, die kleine Stadtratswahl in Leipzig. Heute ist es anders. Heute war ich morgens schon beim Wählen und es hat sich ein bisschen angefühlt wie bei einer Bundestagswahl. So erhaben, so wichtig, so relevant. Und es ist ja auch so, alle Parteien quer durchs Spektrum, ob rechts, links oder in der Mitte, sagen, dieses Mal ist die Europawahl eine richtig wichtige Wahl. Julie Könnecke ist bald fertige Politikwissenschaftlerin vom überparteilichen Think Tank Polis 180 und heute den ganzen Tag bei mir hier im Studio. Hallo Jule.
Hallo.
Wie hat sich's denn für dich angefühlt heute beim Wählen?
Ja, ich habe das tatsächlich ähnlich empfunden als du. Also ich bin gerade eben wählen gegangen, kurz bevor ich hierher gekommen bin. Und ich musste tatsächlich anstehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass letztes Mal ich auch nur eine Minute warten musste. Und es war auch irgendwie echt schon lange Thema jetzt. Also man hat die Leute in der Bahn drüber reden hören. Bei uns im Freundeskreis wurde viel drüber diskutiert. Also irgendwie scheint was passiert zu sein. Es scheint irgendwie wichtiger zu sein als sonst.
Und macht dich als dezidiert politische junge Frau ja wahrscheinlich dann auch froh, nehme ich an.
Macht mich definitiv froh.
Dieses, sagen wir jetzt mal, Gerede oder dieses viele thematisieren, dass diese Wahl eine richtungsweisende Wahl war, dass es eine Schicksalswahl war. Woher kommt das, glaubst du?
Naja, ich würde sagen, das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass Rechtspopulisten und euroskeptische Parteien einfach in allen europäischen Ländern enormen Aufwind bekommen haben und ja, jetzt die Prognosen zufolge dieses Mal das erste Mal ein Drittel bis ein Viertel der Sitze im Parlament gewinnen könnten. Und ja, ich finde aber diese Zuspitzung, also es wird ja teilweise auch als Schicksalswahl bezeichnet, ja. Und ich finde, das ist eigentlich auch gefährlich, weil es so ein bisschen suggeriert, dass wir entweder nach der Wahl weiterhin ein weltoffenes und tolerantes Europa oder ein autoritäres und nationalistisches haben. Und ganz so ist es nun doch nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Fridays for Future. Seit mehreren Monaten gehen ja jeden Freitag Zehntausende Schülerinnen und Schüler und Studierende und überhaupt Menschen, denen die Welt so ein bisschen am Herzen liegt, auf die Straße, um dafür zu demonstrieren. Vergangenen Freitag gerade hier in Berlin wieder mehrere Tausend. Europaweit waren es mehrere Zehntausend. Zahlen gehen sogar über die 100.000. Und auch oder gerade im Netz sind ja auch sehr viele aktiv gewesen in den vergangenen Tagen. Habt ihr bestimmt mitbekommen. Ende der Woche haben mehr als 80 bekannte YouTuberinnen und YouTuber ein Video gepostet, indem sie ein Plädoyer sozusagen zusammengestöpselt haben aus mehreren kleinen Clips. Und darin geht es darum, keine Partei zu wählen, die den Klimawandel verschläft. Und namentlich rufen die auf, CDU, CSU, SPD und AfD nicht zu wählen. Große Frage, ist die Jugend politisch erwacht seit dem Gezerre um Artikel 13 und den Fridays for Future Protesten oder ist das Ganze nur so eine Art Mode mit einem super Hashtag? Wollen wir drüber sprechen mit Jule Könnecke, angehender Politikwissenschaftlerin vom Think Tank Polis 180. Jule, ist diese Bewegung aus, sagen wir mal, Greta Thunberg und Rezo-Followern, ist die irgendwie nachhaltig?
Ich denke schon, dass es nachhaltig ist, weil ich gar nicht so sehr glaube, dass das so neu ist. Uns wird ja immer vorgeworfen, so der jungen Generation, wir wären nicht politisch interessiert. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, was sich geändert hat, sind so die Formate, in denen wir das artikulieren. Mhm. Und das ist was, was jetzt so langsam angekommen ist, würde ich sagen.
Wenn du sagst, wie du bist, Jahrgang?
1991.
Und was meinst du mit Formaten?
Naja, vielleicht engagieren sich zwar weniger junge Menschen in Parteien, aber es wird online diskutiert und online werden Petitionen unterschrieben, es werden Beiträge geteilt, irgendwie gegen den Bau einer Mauer zur Grenze USA-Mexiko. Junge Menschen engagieren sich für Flüchtlinge, gehen freitags auf die Straße für Fridays for Future, konsumieren vielleicht irgendwie bewusster und nachhaltiger oder kritischer, kann man sagen. Also das würde ich damit bezeichnen. Ja.
Es gab schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit so eine Bewegung, die sich auch die Sterne Europas tatsächlich auch auf die Brust geschrieben hat. Pulse of Europe hieß die. Die waren sehr schnell sehr laut und dann sehr schnell sehr leise wieder, sehr schnell wieder weg. Nur mein Eindruck oder auch deiner?
Weniger geworden auf jeden Fall. Komplett weg würde ich nicht sagen. Die haben natürlich den ganz klaren Nachteil jetzt im Vergleich zu Fridays for Future, dass sie keine konkreten Inhalte haben. Also sind zwar ganz klar pro-europäisch, aber haben keine klaren Forderungen. Und ich glaube aber, dass man es auch so sehen muss, dieses Wenigerwerden von Pulse of Europe, dass sehr viele Menschen, die sich dort engagiert haben, inzwischen in paneuropäischen Bewegungen oder Parteien aktiv sind, also VOLT oder DiEM25, Demokratie in Bewegung hier in Deutschland. Die haben, glaube ich, extrem viele ehemalige Pulse-Leute abgeworben.
Mhm. Glaubst du, das liegt auch daran, dass PALS eher so eine Art basisdemokratische Bewegung war, während Fridays for Future ist, ich will dir nicht die Basisdemokratie absprechen, aber die haben ja so eine Ikone, ne? Also Greta vorneweg. Ist das wichtig, dass das zu einem Erfolg wird aus deiner Sicht?
Naja, vielleicht ist es ein bisschen emotionaler, aber eigentlich halte ich davon nicht so viel. Ich finde, es sollte eher um konkrete Inhalte und Forderungen gehen und weniger um Personen.
Du bist ja jetzt selber stark pro-europäisch. Wir haben uns gerade schon geeinigt, dass wir das Wort Aktivistin vielleicht eher streichen, weil das klingt immer so ein Stück weit nach Molotow-Cocktail. Aber warum glaubst du, wird das so rausgestellt, dass du dich für Europa engagierst? Warum tun das andere nicht? Warum ist das nicht bei denen Common Sense?
Ich glaube, weil unsere Generation oder meine Generation einfach in der EU aufgewachsen ist, in der Frieden selbstverständlich ist, offene Grenzen sind für uns selbstverständlich und diesen Gründungsgedanken oder diese Gründungsgedanken der EU, die haben wir so nicht miterlebt. Das heißt, wir wissen das zwar zu schätzen, aber es ist irgendwie selbstverständlich geworden. Und ich glaube, dass viele Menschen aber jetzt gerade aktiv werden, weil sie merken, dass es irgendwie bedroht ist, sowohl von Rechtspopulisten und EU-Skeptikern. Und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall mehr junge Menschen dieses Jahr wählen gehen werden.
Mhm, weil du glaubst, dass da so der Gedanke des grenzenlosen Reisens und Studierens und was da so alles kommt, dass der wegfällt. Aber konkret geht es bei der EU ja auch um knallharte Bürokratie und knallharte Politik. Ist das auch was, was deine Generation interessiert? Oder?
Ist definitiv was, was meine Generation interessiert. Und ich würde sagen, ein Problem ist, dass gerade diese Wahlen dieses Jahr hier in Deutschland, das extrem inhaltslos war. Also Rechtspopulisten haben ganz klar gesagt, wir sind für weniger Europa oder komplett für die Abschaffung der EU. Und die proeuropäischen Parteien haben es leider nicht geschafft, konkrete Forderungen und Visionen für die EU-Ebene zu formulieren, sondern haben dem eigentlich einfach nur ein mehr Europa oder wir sind für Europa entgegengesetzt, was natürlich schön ist, aber nicht reicht, um Menschen zu überzeugen. Und ich denke, ein Problem ist auch, dass die Tragweite oder die Reichweite der Entscheidungen der EU vielen Menschen gar nicht so klar ist.
Jule Könnecke, angehende Politikwissenschaftlerin vom überparteilichen Think Tank Polis 180. Wir hören sie später nochmal dann zu Brexit und der europäischen Solidarität. Die ist ja durchaus in Gefahr. Kaum eine Stadt ist ja so sehr synonym mit Europa wie Brüssel. Wenn es schlecht läuft, heißt es immer, ja, die da in Brüssel. Und wenn es gut läuft, naja, dann akzeptiert man halt zähneknirschend irgendwie die Zahlungen aus der belgischen und quasi auch der europäischen Hauptstadt. Wie sieht man dort heute die Europawahl? Das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Paul Vorreiter. Hi Paul.
Hi.
Welche Reaktionen gibt es denn in Brüssel in diesem EU-Apparat oder auch im Netz, der daran angeschlossen ist?
Also wer sich hier sehr schnell zu Wort gemeldet hat, aber das wundert auch nicht, das sind die Grünen, Ska Keller, die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, die ist hier vors Fernsehen gegangen, hat sich da bei den Wählern bedankt und darauf hingewiesen, dass das Wahlziel Klimaschutz, mit dem die Grünen ja angetreten sind, dass sie jetzt da natürlich sich mit mehr Rückenwind gestärkt fühlen hier im Parlament. Und Sven Giegold, ihr Kollege, der hat getwittert, dass heute der Sunday for Future sei.
Wir reden aber ja die ganze Zeit über die Europawahl. Kein Mensch wählt jetzt sozusagen Europa, ja oder nein, sondern es geht ums Europäische Parlament. Für uns Menschen, die jetzt nicht wie du tagtäglich in Brüssel damit zu tun haben, erklär nochmal, was genau da zur Abstimmung stand heute.
Genau, also wir wählen die 751 Abgeordneten des Europaparlaments, aber auch nicht alle, denn je nach Einwohnerzahl hat jedes Land eine bestimmte Anzahl von Parlamentariern, die es dann nach Straßburg und Brüssel schickt. Das heißt, wir haben mit unserer Stimme Einfluss eben auf dieses Kontingent, was es pro Land gibt. Deutschland hat als bevölkerungsreichstes Land 96 Abgeordnete. Das heißt, mit deiner Stimme für eine bestimmte Partei in Deutschland beeinflusst du, wie viele von diesen 96 Abgeordneten dann Grüne oder CDUler oder SPDler sind. Genau, es geht bei dieser Wahl um das EU-Parlament, das ist ja eine der tragenden Säulen der EU neben Kommission und Rat, ist deswegen wichtig, weil es an den Verordnungen und Richtlinien mitarbeitet, die die EU-Kommission vorschlägt. In der Regel ist es ja dann so, dass die Kommission einen Gesetzesvorschlag macht und in vielen Runden einigen sich dann die Mitgliedsländer mit dem Parlament auf einen Kompromiss. Also es ist ein wichtiger Player. Was allerdings beim Parlament ein bisschen anders ist, als so wie wir es irgendwie aus den nationalen Parlamenten oder aus dem Bundestag kennen, es kann selber keine eigenen Gesetze einbringen, aber das Parlament hat trotzdem in den letzten Jahren immer mehr Einfluss bekommen. Es muss zum Beispiel auch den Kommissionspräsidenten, den die Länder vorschlagen, mit einfacher Mehrheit bestätigen. Also das heißt, das wichtigste Amt in der EU kann nicht gegen den Willen des Parlaments neu besetzt werden. Und ja, da wird es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch darum gehen, wer dieses Kommissionspräsidentenamt dann eben auch bekommt.
Ist es denn nicht so automatisch der oder die Spitzenkandidatin der stärksten Partei dann der neue Kommissionspräsident oder die neue Kommissionspräsidentin?
Es ist nicht automatisch so, zumindest gibt es da zumindest Streit darüber, wie das eigentlich so ablaufen soll. Also was ziemlich sicher sein wird, ist, dass der Spitzenkandidat der stärksten Partei heute Abend sicherlich das Amt des Kommissionspräsidenten für sich in Anspruch nehmen wird. Wir können jetzt einfach mal sagen, das könnte Manfred Weber von der CSU sein. Das Problem ist allerdings, dass diesen Kommissionspräsidenten, den müssen die EU-Länder vorschlagen und nicht das Parlament. Und das heißt, die EU-Länder, die müssen da quasi die Initiative ergreifen, mit qualifizierter Mehrheit sich auf jemanden einigen. Und das heißt, wenn jetzt die Mitgliedstaaten, also Macron und Co., keine Lust auf Manfred Weber haben, dann stellen sie ihn einfach auch nicht auf und dann kann er auch vom Parlament gar nicht bestätigt werden. Und gerade Macron, der ist ja einer, der fühlt sich an dieses Spitzenkandidatensystem überhaupt nicht gebunden. Andererseits, wenn es zum Beispiel Weber gelingt, Sozialdemokraten und Liberale im Parlament von sich jetzt stark zu überzeugen, eine Mehrheit quasi für ihn zu organisieren, da kann er natürlich den Druck auf Macron und die anderen Staats- und Regierungschefs erhöhen, dass sie ihn aufstellen. Denn schließlich muss ja das Parlament am Ende diesem Vorschlag auch zustimmen. Und es käme zumindest ziemlich undemokratisch rüber, wenn die Staats- und Regierungschefs dann am Willen des Parlaments vorbei eine völlig andere random Person vorschlagen.
Paul Vorreiter aus unserem Studio in Brüssel. Paul, mach's gut bis dahin und schau, dass du immer richtigen Zuckerspiegel hast. Ne?
Aber klar.
Deutschlandfunk Nova.
Die spinnen, die Briten, hätte ich ganz gern mal gesagt in den vergangenen Jahren. Und zwar immer, wenn ich einen Beitrag oder ein Interview zum Thema Brexit anmoderiert habe. Denn es war ja so, seit dem Referendum vom 23. Juni 2016 hat sich de facto nichts getan. Nichts, gar nichts. Es ist immer noch genauso unverständlich wie damals. Und Großbritannien ist immer noch in der Europäischen Union. Deswegen haben die jetzt auch nochmal mitgewählt. Und mit Ausnahme des damaligen Premiers David Cameron, der uns das Ganze eingebrockt hat, ist auch das Personal weitgehend noch dasselbe. Sogar Mr. Brexit, Nigel Farage, ist wieder da. Seine Brexit-Partei hat laut Umfragen mehr als 30% der Stimmen zu erhoffen. Was macht das mit jungen Menschen in dem Land? Das fragen wir jetzt einen, der A, jung und B, sehr politikinteressiert ist, nämlich Pascal Röke, Mitgründer des Thinktanks Agora. Hi Pascal.
Einen schönen guten Abend, Dominik.
Du warst am Donnerstag ja schon wählen, weil da die Britinnen und Briten schon an die Wahlurnen gehen durften oder die Menschen in dem Land. Wie war die Stimmung da?
Die Stimmung war relativ gut für mich direkt. Also es gab ja viele europäische Bürgerinnen und Bürger, die nicht wählen konnten. Ich war Gott sei Dank nicht davon betroffen. Also ich konnte problemlos wählen gehen. Aber im größeren Kontext finde ich die Stimmung ziemlich düster hier in Großbritannien. Und zwar, weil ich doch viele Leute auch befragt habe, so was sie denken, inwiefern dass sie wählen gehen werden oder nicht. Und es gibt so ein gewisses Desinteresse in so meiner Altersklasse bei vielen, ähnlich sogar politisch interessierten Menschen hier in London.
Jetzt zeichnet sich ja eben ausweislich dieses Desinteresses ja auch ein großer Zugewinn für die Brexit-Partei ab von Nigel Farage. Dem platzt seine Brust vor Stolz. Warum haben die so viel Zulauf nach wie vor?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke...
Kannst du sie beantworten? Das ist ja da, wonach alle lechzen, so ein Stück weit, ne?
Ja, ich meine, ich denke, viele Leute, die für Brexit gestimmt haben, haben ursprünglich konservativ Tory Party gewählt. Und sehr viele von diesen Brexit-Wählern sind sehr enttäuscht mit den Entwicklungen der Politik in den letzten 2 Jahren. Du hast vorher gesagt, nichts ist passiert. Wir sind noch gleich weit wie vorher, eben noch in der EU. Und viele Leute sind richtig sauer. Und die wählen jetzt alle ganz klar diese neue Brexit-Partei, die noch keine 6 Wochen alt ist, von Nigel Farage.
Ich habe das jetzt so ein bisschen überspitzt natürlich vorhin, aber es fühlt sich für uns auf dem Kontinent so an, als wäre die Ausgangslage immer noch dieselbe. Es wurde zwar verhandelt und verhandelt, natürlich gibt es irgendwie so Millimeterbewegungen, aber die Ausgangslage ist nach wie vor dieselbe. Man weiß nicht, wann und wie der Brexit vonstatten gehen wird.
Ja, ich glaube auch. Also es gibt diesen Austritt, so diesen Übertrittsvertrag, der verhandelt wurde, der ist auf dem Tisch. Und der hat schon viele Sachen klargestellt, aber gleichzeitig gibt es keine Bereitschaft vom Parlament, das auch in der Tat umzusetzen. Und dementsprechend sind wir in der Tat noch sehr am Anfang. Und jetzt mit Theresa Mays Rücktritt letzte Woche geht es zurück auf Start, glaube ich.
Gibt es denn auch bei dieser EU-Wahl jetzt so einen ähnlichen Generationen-Gap wie bei der Brexit-Abstimmung? Ganz grob gesagt, damals waren die jungen Menschen tendenziell eher dafür, in der EU zu bleiben und die Älteren waren eher dagegen?
Ich denke, diesen Generationengap, den gibt es nach wie vor. Und ich glaube wiederum, das spiegelt sich auch mit dieser neuen Brexit-Partei wieder. Ich glaube, auch noch zu früh, es gibt noch keine Analysen dazu, aber ich vermute, sehr viele ältere, überzeugte Brexit-Wähler wählen diese neue Brexit-Partei. Und auf der anderen Seite, viele junge, pro-europäisch gesinnte Bürgerinnen und Bürger hier in England wissen nicht richtig, was sie wählen sollen. Viele haben vorher Labour gewählt. Labour hat keine klare Position zum Brexit, weder pro noch contra. Es gibt jetzt viele Leute, die Grün wählen oder Lib Dems. Aber es gibt keine klare Partei, an dem so die Eltern pro-Brexit-Wähler jetzt alle in dieser Nigel Farage-Partei gelandet sind. Sonst das Feld ziemlich offen.
Wie geht es denn jetzt weiter für proeuropäisch denkende junge Menschen in Großbritannien wie dich und deine Freundinnen und Freunde oder auch Kolleginnen und Kollegen bei Agora?
Ich denke, eine gute Frage. Es ist, mit Theresa May zurücktritt, wie gesagt, wir sind zurück auf Null. Wird Boris Johnson, neuer Außenminister, wird es noch zu einem Deal geben, wird es zum No-Deal kommen? Es sind, glaube ich, viele Fragen, die offen sind, von denen sehr viel abhängt, auch unsere persönliche Zukunft in diesem Land. Was ich aber denke als Pro-Europäer, und das habe ich auch gemerkt, wenn ich mit meinen britischen Freundinnen und Freunden geredet habe, es gibt so ein gewisses fehlendes Verständnis von Europa und was Europa bedeutet wirklich. Und als überzeugter Europäer, denke ich, müssen wir jeden Tag aufs Neue die Leute von Europa überzeugen, wirklich. Nicht unkritisch natürlich, aber mit viel Herzblut.
Ist das eine Option, dass du London, wo du lebst, verlässt?
Aktuell sieht es nicht so aus, vor allem nicht mit dem Übergangsvertrag, der ursprünglich verhandelt wurde. Aber wenn sich das Ganze 180 Grad dreht, wenn es zu einem No-Deal kommen könnte und viele EU-Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte in Großbritannien verlieren, dann kann das gut sein, dass viele, mich inklusive, das Land verlassen werden.
Pascal Röke.
Aber ich hoffe es nicht. Ich genieße es sehr hier.
Dann hoffe ich, dass du es weiter genießen kannst. Pascal Röke lebt in London und hat den Think Tank Agora mitgegründet und uns erzählt, wie die Stimmung aktuell ist, nachdem die Brexit-Partei mutmaßlich die meisten Stimmen bekommt bei der Europawahl. Vielen Dank, Pascal.
Vielen herzlichen Dank, Dominik.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben eben von Pascal aus London gehört, wie deprimiert Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer wie er angesichts des wahrscheinlichen Wahlergebnisses in Großbritannien sind, weil es stark zu vermuten ist, dass die Brexit-Partei von Nigel Farage einfach mal mehr als ein Drittel der Stimmen abräumen wird. Kernthema dieser Brexit-Partei ist relativ schnell umrissen: Europa ist doof. Das ist so deren Haltung. Sie sagen, Europa ist letztlich ein Milliardengrab, in das Königreich vor allem immer weiter reinschaufelt und am Ende nicht so wahnsinnig viel rausbekommt. Und deswegen müssen wir raus aus Europa. Jule Könnecke, bald Politikwissenschaftlerin vom Think Tank Polis 180, ist bei uns heute in der Sendung. Kannst du es nachvollziehen, Jule? Dass man sich so benachteiligt fühlt irgendwie als Geberland?
Ich kann es wirklich nur sehr begrenzt nachvollziehen, denn gerade diese, also wirtschaftlich starken Länder sind hier die Geberländer und das sind die Länder, die enorm profitieren von der EU, also sowohl von der Euro-Einführung als auch insbesondere hier in Deutschland von Exporten innerhalb Europas.
Ja, du hast es schon gesagt, Deutschland ist auch so ein Geberland, wo jetzt natürlich kommt immer wieder was zurück, aber netto, würde ich jetzt denken, zahlen die eher in die EU ein, korrigiere mich. Also beziehungsweise diese Haltung natürlich, wir müssen raus aus der EU, gibt es ja in Deutschland auch zum Teil, das sind aber nur vereinzelte Leute. Warum ist das hier nicht so? Warum ist das in Großbritannien so aus deiner Wahrnehmung, aus deiner Analyse heraus?
Naja, der Wahlkampf damals, der war ja echt fragwürdig. Also es war super unangenehme Stimmungmache, ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber es wurde extrem verfälscht und verkürzt dargestellt und die EU wurde immer wieder als Sündenbock verkauft. Das heißt, europäische Entscheidungen, die eigentlich positiv waren und die die Menschen sicherlich gefreut hatten, wurden als nationale Errungenschaften oder Entscheidungen verkauft und eher unliebsame Entscheidungen wurden häufig auf die EU geschoben.
Also Solidarität, was eigentlich die EU ausmacht, war da irgendwie weit gefehlt. Hat man irgendwie mit der Lupe suchen müssen. Ne?
Definitiv.
Lass uns mal auf die Jugend schauen. In Griechenland sind 40% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Job. Ähnlich mit ein paar weniger Prozent sieht es in Spanien und Italien aus. Was tut denn die Europäische Union, damit das besser wird?
Bisher definitiv zu wenig. Also es gibt ja Überlegungen wie europäische Mindeststandards, wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ein Grundeinkommen oder auch einen europäischen Mindestlohn. Aber das ist momentan echt noch in weiter Ferne und da muss ich definitiv was tun.
Was glaubst du, hat das für Auswirkungen, wenn die jungen Menschen in Griechenland, Italien und Spanien merken, da kommt nicht so viel an von der Kohle?
Naja, sie verlieren sicherlich ein Stück weit Vertrauen in die EU-Institutionen und es ist sicherlich auch schwer, sie davon zu überzeugen, was sie für Vorteile von der EU haben. Also ich denke, ich kann mich nur reinversetzen in die Lage, aber ich denke, es ist extrem frustrierend. Und ohne Perspektiven aufzuwachsen, das ist ja eigentlich gerade das, was die EU bieten soll und was sie mir hier in Deutschland definitiv auch bietet. Und wenn das fehlt, dann ist natürlich ein Stück weit verständlich, wenn man eher EU-kritisch eingestellt ist.
Das Paradoxe an der EU ist ja dann, dass die Menschen, die jungen Menschen, die da in Griechenland und Spanien, gerade bei den Spaniern fällt es mir und Spanierinnen fällt es mir immer auf, dass die dann wegen der Freizügigkeitsregelung dann hier nach Deutschland kommen und hier zum Beispiel bei irgendwelchen Pizzalieferdiensten mit den Fahrrädern durch Berlin düsen und einem das Essen bringen. Ist ja irgendwie auch ein Stück weit paradox. Ne? Auf der einen Seite sorgt die EU nicht dafür, dass sie Jobs bekommen, dann dürfen sie aber, weil die EU ja so toll ist, ist sie ja auch, dürfen sie dann nach Deutschland und oder Österreich, wo auch immer, und hier arbeiten. Ist denn die EU am Ende solidarisch genug oder gibt es da noch was zu verbessern?
Gibt definitiv was zu verbessern. Gibt es immer, würde ich sagen. Ich finde, es ist ein extrem schlechtes Zeichen für die EU, für den Zusammenhalt der EU. Und die fehlende Solidarität haben wir letztendlich auch in anderen Fragen gesehen, also in der Migrationsfrage oder während der Eurokrise. Und ich denke, dass es einfach echt ein Riesenproblem ist.
Es war nur ein Video, ein verdammtes Video, das die Regierung in Österreich zu Fall gebracht hat. Hashtag Ibiza, ich denke, ihr wisst Bescheid. Aber so wie es aussieht, hat es den Beteiligten jetzt gar nicht so hart geschadet. Meine Kollegin Irmi Wutscher ist für Deutschlandfunk Nova in Wien und beobachtet den Wahlausgang dort für uns. Hallo Irmi.
Hallo, hi.
Wie sieht denn das Wahlergebnis aus, beziehungsweise das, was man jetzt weiß?
Genau, wir wissen eine Prognose, das waren Befragungen von 5000 Leuten und die zeigt einen klaren Sieg von der ÖVP, also von der Kurzpartei, und einen Zugewinn von 7,5%. Und die FPÖ, die Protagonisten dieses wunderbaren Videos, verlieren ein bisschen 2,2 Prozentpunkte und bleiben auf Platz 3.
Jetzt muss man aber einschränkend dazu sagen, weil ich gesagt habe, das hat ihnen offensichtlich nicht so viel geschadet, dieses Video. Wir reden ja jetzt über die Europawahl.
Ja, genau. Also FPÖ ist eine Anti-EU-Partei und kann normalerweise unter ihren Wählerinnen und Wählern nicht so groß mobilisieren. Scheinbar hat aber dieses Video und diese Jetzt-erst-recht-Parolen ein bisschen genutzt, weil heute haben 16% der FPÖ-Wählerinnen gesagt, sie sind nur wegen dem überhaupt zur Wahl gegangen.
Also hat es
ein bisschen umgekehrt
sozusagen
funktioniert.
Okay.
Genau. Aber natürlich, das letzte EU-Wahlergebnis war nicht so gut der FPÖ, nämlich 2 Prozentpunkte mehr, also um die 19. Und auf der Nationalratswahl haben sie schon wesentlich mehr, also da hatten sie 27% bei der letzten.
Lass uns noch auf die anderen Parteien schauen, SPÖ, Grüne und Neos. Wie sieht es bei denen aus?
Die verlieren alle leicht in dieser Prognose, beziehungsweise bleiben mehr oder weniger gleich. Und ja, das ist die Opposition, die nicht in diesem Video zu sehen sind. Da frage ich mich halt schon ein bisschen, vor allem die SPÖ, wie das geht, dass die da überhaupt kein Kapital draus schlagen können.
Was war jetzt für dich da am überraschendsten von dem, was du eben erzählt hast, der Aufstieg der ÖVP oder die Nichtkonsequenz dieses Videos bei der FPÖ?
Also bei FPÖ und ÖVP war es bei mir schon ein bisschen überraschend, aber nicht so. Also letzte Woche gab es einfach Umfragen und eine Mehrheit in Österreich wünscht sich noch immer, dass Kurz Kanzler bleibt. Ich frage mich echt, wieso die Opposition, wieso die SPÖ da nichts rausholen hat können. Also das war ja serviert quasi, dass sie sich da irgendwie hervortun. Die waren aber irgendwie so uneinig, die wissen selber nicht, wie sie zur FPÖ stehen. Sie haben sich noch immer nicht entschieden, ob sie jetzt morgen diesen Misstrauensantrag gegen Kurz unterstützen oder nicht. Ja, und deswegen warst du auch heute irgendwie leise. Und auch in der Wahlzentrale, als die Ergebnisse gekommen sind.
Okay, und die Grünen?
Die Grünen sind auch eine Riesenüberraschung. Die sind ja mit 13% das zweitbeste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte hatten sie bei der letzten EU-Wahl. Und ich weiß nicht, die sind ja letzte Nationalratswahl rausgeflogen aus dem österreichischen Parlament. Und die haben sich erwartet, 5-8%, dass sie halt gerade wieder reinkommen. Und das habe ich mir ehrlich gesagt auch erwartet. Aber scheinbar Umwelt- und Klimaschutz funktioniert und da haben die wirklich viel abholen können.
Ja, ähnlich wie in Deutschland. Wir haben vergangenes Wochenende Bilder gesehen von Menschen, die vor dem Kanzleramt in Wien demonstriert und gefeiert haben. Gibt es die heute auch?
Nein, also es gibt keine Feiern, keine Demos. Feiern tut die ÖVP, das hat man in den Fernseheinstiegen gesehen und da gibt es lustigerweise Kanzler Kurz-Sprechchöre, obwohl er gar nicht angetreten ist bei dieser EU-Wahl, sondern es andere Kandidaten und Kandidatinnen eigentlich gab. Genau, und die Grünen, da wird natürlich auch super groß gefeiert. Die haben mehr, als sie erwartet haben, da gemacht.
Irmi Wutscher aus Wien. Vielen Dank für die Einschätzung und wir hoffen, dass die EU dafür sorgt, dass die Skype-Verbindung zwischen Berlin und Wien etwas komplikationsfreier zustande kommt. Wir wollen in dem Zusammenhang noch auf unseren Ab21-Podcast hinweisen. Wir haben nämlich vor kurzem über die politische Lage in Österreich gesprochen, unter anderem auch mit der Vorsitzenden der jungen Konservativen, Laura Sachs-Lehner. Danke, Irmi.
Danke.
Wir wollen über rechte Parteien in Europa sprechen. Haben wir schon ein bisschen angekratzt. Jule, warum gibt es so viele Rechte in Europa?
Ja, ich würde sagen, es hat viele verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich eine große Unzufriedenheit mit der Kompromissfähigkeit und der Problemlösungsfähigkeit der EU. Dann fühlen sich viele Menschen irgendwie nicht repräsentiert und nicht vertreten. Und dann gibt es natürlich sowohl eine gefühlte als auch tatsächliche große Ungleichheit. Also wir haben vorhin schon kurz über die Jugendarbeitslosigkeit gesprochen und gerade viele der jungen Arbeitslosen in Italien haben ja auch Liga und 5 Sterne gewählt bei der letzten Wahl. Und ich glaube aber nicht unbedingt, dass sie tatsächlich hinter den Forderungen stehen, sondern dieser Parteien, sondern ich denke, es ist eher auch oft Protest und Frust. Und ein Grund ist sicherlich auch noch Angst vor Migration, vor dem Fremden. Man muss aber auch die etablierten und die Pro-EU-Parteien verantwortlich machen, die einfach extrem wenige Visionen haben und einen sehr inhaltslosen und irgendwie routinierten Wahlkampf geführt haben.
Kann man mit so vielen Menschen, die sich deutlich rechts der Mitte verorten im EU-Parlament, kann man mit denen überhaupt sowas wie europäische Politik machen?
Es wird sicherlich schwieriger, würde ich sagen, aber wir hatten ja auch schon in dieser Legislaturperiode 20% EU-skeptische Parteien im Parlament und ich denke, es hängt sehr davon ab, ob die es schaffen werden, sich irgendwie zu vereinen. Es gibt ja diese Pläne der Sammlungsbewegung. Ich sehe das absolut nicht, dass das klappt.
Warum
aber
nicht?
Weil ich einfach glaube, die sind zu gespalten dann doch. Also letztendlich gibt es einfach zu viele Unterschiede und ich bezweifle sehr stark, dass sie es schaffen werden, sich irgendwie zusammenzuraufen. Ich glaube eher, dass sie in mindestens 3 verschiedenen Fraktionen sein werden und das dann doch wieder was recht Zersplittertes ist. Aber ja, konstruktiv Politik machen wird natürlich schwierig, auch mit den Brexit-Abgeordneten, ne, die ja eigentlich raus wollen auf der EU.
Das Kuriosum dieser Wahl, man kann sich das immer noch nicht so richtig erklären. Ne? Am Ende sitzen die dann da und wollen eigentlich gar nicht da drin sein. Aber die Kohle nehmen sie mit Sicherheit gerne mit. Was wird das für Auswirkungen haben auf die verschiedenen Politikfelder? Lass uns mal bei der Klimapolitik anfangen.
Naja, wir sehen es ja auch bei der AfD. Es gibt super viele Klimaleugner, die bestreiten, dass es den menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt. Das heißt, das wird enorm schwierig, da voranzukommen, denke ich. Aber positiv vielleicht auch, die Grünen haben ja nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch in einigen anderen Ländern stark dazu gewonnen.
Du hast die Migrationspolitik schon angesprochen, ein großes Politikfeld. Jetzt haben wir vorhin gelernt, dass es zumindest in Deutschland gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben soll bei der Wahlentscheidung, europaweit in anderen Ländern schon, wenn jetzt so viele Rechte im Parlament sind. Was heißt das für dieses Politikfeld?
Es wird sicherlich noch schwerer, da Einigungen zu treffen und Kompromisse zu finden. Es war jetzt auch schon die letzten Jahre enorm schwierig. Aber ich glaube, auch hier werden die Rechtspopulisten extrem zerstritten sein. Denn wenn man sich mal zum Beispiel Fidesz und Italien anschaut, dann sind zwar beide irgendwie gegen Flüchtlinge und gegen Migration, aber Italien hat immer noch Außengrenzen und möchte sehr wohl Flüchtlinge innerhalb der EU verteilen, was Ungarn definitiv nicht akzeptieren wird. Das heißt, ja, auch hier hoffe ich drauf, dass sie sich nicht einigen werden und dadurch weniger Gewicht haben. Und ja, besonders wichtig wird es natürlich, dass einfach die proeuropäischen Parteien sich klar positionieren und zusammenhalten.
Fährst du viel in Europa rum und auch in Länder, wo solche Parteien an der Macht sind?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, würdest du es auch weiterhin machen?
Ich werde es definitiv auch weiterhin machen, denn es gibt ja auch noch sehr viele andere Menschen in diesen Ländern, die nicht diese Parteien gewählt haben. Also da muss man ja ganz klar differenzieren.
Wir haben es eben gehört im Gespräch mit Jule Könnecke. Der Rechtsruck in Europa ist unübersehbar. Das ist auch im Wahlkampf natürlich Thema gewesen. Die Rhetorik da ist sehr viel derber. Die Sprache ist derber, ist direkter, ist unverblümter geworden. Und einer, der besonders weit vorne mitspielt in dem Game, ist Viktor Orban, Ministerpräsident der rechtsnationalen Regierung in Ungarn. Er will zusammen mit Matteo Salvini, Italiens Innenminister, jetzt so eine Allianz der Anti-Einwanderungsparteien in Europa gründen. Und zumindest zahlenmäßig hat er da auch richtig Rückenwind bekommen. Laut einer aktuellen Hochrechnung bekommt seine Fidesz-Partei 56% der Stimmen in Ungarn. Da wollen wir jetzt hinschauen und mit Viktoria Susanne Hein sprechen. Sie ist in Deutschland aufgewachsen. Ihre Mutter stammt aus Ungarn und Viktoria studiert jetzt in Budapest Geografie. Hi Viktoria.
Hallo.
Ich war damals am 1. Mai 2004 in Budapest, als Ungarn der EU beigetreten ist. Riesenparty auf dem Heldenplatz. Wie ist es heute? Gibt es da auch eine Riesenparty?
Ah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe nichts mitbekommen. Also ich glaube eher nicht. Aber die Europawahl ist hier kein großes Feierthema.
Nein, gibt es keine Begeisterung für Europa unter deinen Freundinnen und Freunden und anderen Jungen?
Ich würde sagen, also keine Begeisterung für Europa ist vielleicht falsch, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mal eine riesen Freudenfeier jetzt für die Europawahl machen würde. Aber ich glaube, es wäre in Deutschland auch sehr merkwürdig.
Das stimmt, aber so eine generelle Begeisterung für Europa oder dass man zumindest sagt, so ist schon cool, dass wir irgendwie jetzt woanders hinfahren können, ohne dass wir da unsere Pässe vorzeigen müssen?
Doch, ich glaube, das ist den Leuten schon ziemlich bewusst. Also zumindest auch jungen Leuten und Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe, natürlich, die in der Hauptstadt wohnen, in der großen Stadt. Aber die so eine generelle Begeisterung für die Freiheiten, die die Europäische Union bringt, die ist schon da. Also dass man das irgendwie wertschätzen kann.
Mhm. Wie erklärst du dir dann, dass 56% der Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme abgegeben haben, ihr Kreuz bei Fidesz gemacht haben, die ja sehr kritisch der EU gegenüberstehen?
Ich glaube, die stehen ja nicht generell der EU an sich kritisch gegenüber, sondern eigentlich nur dem einen Thema der Migration.
Mhm.
Und das Problem ist, dass sozusagen hier in Ungarn dieses Thema so hochsterilisiert worden ist, dass die Leute das gar nicht als eine Wahl für oder gegen eine Europäische Union oder gegen eine Demokratisierung der Europäischen Union begriffen haben, sondern dass eigentlich eine Wahl ist für oder gegen diesen Migrationskurs, den Fidesz gerne beenden möchte.
Und das heißt, dass das auch das einzige Thema im Wahlkampf war oder gab es auch mal andere Sachen? Klima zum Beispiel ist in Deutschland ein großes Thema gewesen.
Nee, also tatsächlich natürlich von kleineren Parteien gab es da schon Themen. Also die Grüne Partei hier in Ungarn, die hatte auch immer so Plakate, Europa wird grün und es wird gar nicht. Aber von Fidesz, nee, also es gibt auch tatsächlich nur ein Wahlplakat für die Europawahl und das ist, sagen wir, Brüssel, die Migration muss gestoppt werden. Und das steht ganz groß drauf.
Und sonst, also andere Parteien, ich versuche das gerade zu verstehen, weil wenn man hier jetzt gerade durch Berlin geht, ist es wirklich komplett zugepflastert von allen Parteien, rechts wie links. Also der Europawahlkampf war sehr präsent. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, wenn du sagst, es war gar nicht so präsent, es war nur dieses eine Thema und wer das nicht gesehen hat, ja gut, der hat halt von der Europawahl gar nicht so viel mitbekommen?
Ja, also ich würde sagen, tatsächlich, es gibt viele auch kleinere Parteien, also kleinere Parteien, jetzt zum Beispiel auch die Sozialdemokraten, deren Plakate sind aber tatsächlich viel kleiner, viel weniger sichtbar und auch nicht so häufig im Fernsehen. Und die Fidesz-Plakate, da geht es überhaupt nicht um Europa, sondern es geht nur um die Migration. Das heißt, diese Wahl ist eigentlich keine Europawahl, jetzt sozusagen, wenn man sich die Werbung ansieht, die vorher hier irgendwie geschalten wurde.
Ist ja interessant, weil Ungarn ja, ich habe es ja gesagt, vor 15 Jahren erst der EU beigetreten, hat jetzt wahrscheinlich nicht nur gelitten unter der EU, um es mal ganz polemisch ein bisschen zuzuspitzen, könnte man ja sagen, Leute, da ist auch noch was drin für euch, abseits von Migration, was unbestritten ein großes Thema ist. Kannst du dir das erklären, warum das so ist? Also warum hat dieses Thema so eine krasse Penetranz?
Weil dieses Thema, glaube ich, so gepusht wurde von der Regierungspartei. Weil man sich auch, wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, sieht, dass der Großteil der Medien entweder Mitgliedern der Regierung gehört oder Leuten, die der Regierung sehr nahe stehen, der freundschaftlich gegenüberstehen. Und das heißt natürlich, dass die Orban-Regierung auch eigentlich hier Themen setzen kann, würde ich sagen, wie sie möchte. Und deswegen einfach dieses Thema so sehr gepusht wurde. Und es eigentlich auch relativ wenig gibt, worüber sonst mit Europa hier berichtet wurde, von zumindest der Regierungsseite aus. Andere Parteien versuchen das natürlich schon, aber die haben viel weniger Stimme. Also die werden viel weniger gehört, die haben keine Werbespots. Und die großen Zeitungen sind auch alle eigentlich regierungsnah. Ich glaube, der einzig noch freie Fernsehsender ist RTL. Ist jetzt nicht bekannt dafür, sehr politisch zu sein. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach Informationen, die sozusagen fehlen. Und wenn nur das eine Thema von der Regierung bespielt wird, hat man, glaube ich, gar nicht die Chance, so viel über andere Themen nachzudenken.
Hm. Fühlst du dich als Pro-Europäerin, die du bist, denn wohl in Ungarn?
Ja.
Warum lachst du da so?
Weil ich gerade zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, ob ich mich wohler fühlen würde, wenn ich nicht pro-europäisch wäre. Also man merkt es schon, dass dieses Thema eine große Relevanz spielt. Wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich keine Debatte um Europa, die geführt wird, sondern eigentlich eine Migrationsdebatte. Also Europa wird hier gar nicht besprochen. Das ist für uns ganz merkwürdig, aber Europa spielt hier eigentlich keine große Rolle in diesem ganzen Wahlkampf.
Viktoria Susanna Hein, Studentin aus Budapest, hat uns erklärt, wie es sich als Pro-Europäerin in Ungarn lebt, beziehungsweise dass Europa da eigentlich gar nicht so eine ganz große Rolle im Wahlkampf gespielt hat, sondern vor allem ein Thema, und das ist die Migration. Vielen Dank nach Budapest. Schönen Abend wünsche ich dir dann noch.
Danke.
Mach's gut. Ciao.
Ja.
Deutschlandfunk Nova.
Und das war sie fast für heute, die Ab 21 Sondersendung zur Europawahl 2019. Mit im Studio ist Jule Könnecke vom überparteilichen Think Tank Polis 118. Was nehmen wir jetzt mit aus dem heutigen Abend?
Naja, ich nehme auf jeden Fall mit, dass rechtspopulistische und EU-skeptische Parteien enorm an Stimmen dazugewonnen haben, was beängstigend ist, dass aber auch liberale und proeuropäische Parteien große Gewinne verzeichnen konnten.
Wir haben gerade auch nochmal gemeinsam über Grafiken von den Kollegen von der Tagesschau uns gebeugt, wo es um die Stimmenanteile nach Altersgruppen geht, bei den deutschen Parteien zumindest. Und da ist uns beiden sehr sofort was ins Auge gestochen, nämlich etwas, was rot eingefärbt ist. Die SPD lost wirklich hart ab.
Ja, in allen also, Altersgruppen tatsächlich. Also
bei den 18- bis 24-Jährigen minus 13 Prozentpunkte, bei den 25- bis 34-Jährigen minus 9, bei den 35- bis 44 minus 10, minus 13, minus 11, minus 8, überall runter. Die tun mir fast ein bisschen leid jetzt, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil auch bei der Union ist es ganz ähnlich. Minus 15, minus 10, minus 10. Also das ist fast immer zweistellige Verluste. Nur bei einer Partei, die dürfen strahlen. Das sind die Grünen. Haben wir heute auch schon mal drüber gesprochen. Gerade bei den 18- bis 24-Jährigen machen die einen krassen Satz von 19 Prozentpunkte auf 33 Prozent. Wie haben die das geschafft? Was glaubst du?
Naja, Fridays for Future hat bestimmt irgendwie eine Rolle gespielt, aber dann stehen die Grünen auch einfach ganz klar für Themen ein, die halt junge Menschen am meisten betreffen. Also wir sind letztendlich die Generation, die vom Klimawandel betroffen wird.
Meine Mutter hat mir vorhin geschrieben, sie weiß, was sie für ihre Enkel zu tun hat in der Wahlkabine, was auch immer das heißt. Eine Partei müssen wir noch uns angucken, weil wir auch über die rechten Parteien gesprochen haben, die AfD. Die haben überall einen Plus stehen.
Außer bei den jungen Leuten.
Außer bei den Jungen oder bei den ganz Jungen, den 18, ganz jungen, 18 bis 24. Ist sozusagen das, was für die Grünen im Positiven gilt, gilt für die AfD dann im Negativen. Die haben keine Antworten auf den Klimawandel.
Definitiv nicht, nee.
Was nimmst du persönlich mit? Hast du dich wohlgefühlt?
Ich habe mich definitiv wohlgefühlt. Hat Spaß gemacht, auch so viele Stimmen aus anderen Ländern zu hören. Ja.
Jule Könnecke, dann darfst du gerne wiederkommen. Wir freuen uns, bedanken uns recht herzlich für deinen Besuch. Und wer sich für Politik engagieren und informieren will, ist bei Polis 180, glaube ich, sehr gut aufgehoben.
So ist es, kommt vorbei.
Dominik Schottner sagt danke, ciao und wie immer bleibt geschmeidig. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.